Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Sie ereignet sich in jedem Augenblick und wir alle haben Teil an diesem Schöpfungsprozess. Gott bedeutet für mich das Eine, das Ganze. Ein Beziehungsgefüge, das viele Namen hat. Wir können es Liebe nennen oder Geist. Ein geistig lebendiger Kosmos, den jeder von uns individuell erlebt.
Der Quantenphysiker und Mitarbeiter des Münchner Max-Planck-Instituts, Hans-Peter Dürr, hat diese Sätze um das Jahr 2000 geschrieben. Sie versuchen, Gott und seinen Geist in einem modernen, naturwissenschaftlichen Kontext zu verstehen. Jesus soll die Zusammenhänge seinen Jüngern vor fast 2000 Jahren so erklärt haben.
Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Er wird euch einen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit. Er wird bei euch und in euch sein. Dieser Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Die Anrufung des Geistes bzw. Beistandes, im Griechischen Parakletos, hat in den orthodoxen Kirchen besondere Bedeutung. Der griechische Theologe Athanasios Fletsis betont,
das Wort Parakletos hat eine solche Breite im Leben. Wenn wir um etwas bitten, Gott bitten, wissen wir, dass der Geist in uns präsent ist. In diesem Sinne mit dem Parakletos haben wir eine Quelle der Zuversicht, der Hoffnung.
Daher heißt es zu Beginn jedes orthodoxen Gottesdienstes,
himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst, Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns.
Diesen Geist in sich zu spüren, so Athanasios Fletsis, sei letztlich ein tiefes mystisches Erlebnis. Es öffne den Einzelnen für die Welt als Ganze.
Nimm Wohnung in uns. Und das in uns versteht die orthodoxe Kirche und ein orthodoxer Gläubiger als eine Verinnerlichung des Geistes. Der Geist ist der, der nicht nur für uns spricht, sondern in uns spricht, der mit seiner Wirkkraft alles umwandelt. Die Schöpfung, die Elemente der Schöpfung sozusagen.
Am Rand der Jerusalemer Altstadt liegt auf dem Zionsberg die Benediktinerabtei Dormitio. In den historischen Steinhäusern neben der Kirche kann man bis heute einen stimmungsvollen Raum besichtigen. Hier trafen sich, nach ältester Überlieferung, an Pfingsten die Jünger Jesu und erlebten zum ersten Mal, wie ihnen Gottes Geist Mut und Zuversicht schenkte.
Als der Pfingsttag gekommen war, da kam plötzlich vom Himmel herab ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Er erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. Auf jedem von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt.
Aufgrund dieser biblischen Schilderungen bildet die christliche Kunst den Heiligen Geist von jeher als Flamme oder Lichtstrahl ab. Andere Darstellungen zeigen ihn als Taube, die gleich dem Wind vom Himmel herabkommt. Im Orient stehen Naturgewalten wie Sturm und Wind von alters her für das Wirken göttlicher Kräfte. So auch im Schöpfungsbericht der Bibel, meint der Münchner evangelische Theologe und Ökumeniker Gunther Wenz.
Im Alten Testament heißt das Äquivalent für Geist Ruach. Und das ist die Ursprungsbedeutung des biblischen Geistbegriffs Wind. Der Wind bringt Leben in die Landschaft. Und im übertragenen Sinn bedeutet dann Ruach den Atem, den Lebenswind. Wenn Gott dem Adam seinen Ruach gibt, dann ist er lebendig. Und wenn Gott seinen Geist wegnimmt, dann weicht das Leben und der Mensch wird wieder das, wovon er genommen ist. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Im Griechischen heißt der Geist dann Pneuma. Und da ist ja nur die Assoziation zum Wind da. Der Geist hat immer noch was mit diesem lebenschaffenden Wind gemein.
Die antike griechische Philosophie setzt den Geist oft mit der Wahrheit und der Erkenntnis gleich. Bei Platon steht das Geistige in einem gewissen Gegensatz zum Materiellen und Körperlichen. Doch alle antiken Philosophen sind sich einig, der Geist gestaltet irdisches Leben, ja, er wirkt gleichsam als Brücke zwischen dem Göttlichen und der Welt. Das gilt auch in der christlichen Theologie.
Im Geist nimmt Gott Anteil an seiner Kreatur. Deshalb ist er im Sinne der Tradition der Geist schon in der Schöpfung beteiligt. Er ist der Schöpfergeist. Der Geist ist, wenn man so will, die göttliche Offenheit. Gott ist nicht verschlossen in sich selbst, sondern er ist offen für uns.
Gottes Geist begleitet die Welt nach christlichen Vorstellungen bis zu ihrer Vollendung. Seine Dynamik unterschätze man in der Kirche leider oft, meint der Dogmatiker Bertram Stubenrauch. Es gelte, wie vor 2000 Jahren, auch heute für überraschende Eingebungen des Geistes sensibel zu sein.
Im Johannesevangelium ist ja sehr schön beschrieben, dass der Heilige Geist erinnert an alles, was war, an Jesus, und er führt in die ganze Wahrheit ein. Also Geist ist auch eine Kraft, die nach vorne treibt, etwas Progressives. Der Geist treibt uns an und da müssen wir uns viel mehr trauen noch. Nach vorne müssen wir schauen, Vorreiter sein, wenigstens auf manchen Gebieten.
Du findest ihn weder im Tempel noch in der Moschee. Er ist weder in Riten noch in Zeremonien. Aber wenn du ein wahrhaft Suchender bist, wirst du ihm begegnen. Unmittelbar, in diesem Augenblick. Denn Gott ist Atem. Fürwahr, er ist der Atem allen Atems.
Worte des indischen Mystikers Kabir. In Indien hat man seit Jahrtausenden ein tiefes Gespür für alles Geistige bzw. Spirituelle. Zwischen leuchtend grünen Reisfeldern und hohen Bodhibäumen, breiten Flüssen und staubigen Straßen begegnet man Tempeln und Heiligtümern ohne Zahl. In einem alten Reiseführer heißt es, in Indien atmet jeder Stein Spiritualität. Daran ist viel Wahres. Der große Hindu, Mahatma Gandhi, hat einmal gesagt,
ich nehme dunkel wahr, dass alles Leben um mich herum stetem Wandel und dem Gesetz des Todes unterworfen ist. Doch mitten in dieser ständigen Veränderung gibt es eine lebendige Macht, die unvergänglich ist und alles zusammenhält. Sie schafft Leben, löst es auf und schafft es neu. Diese formende Macht des Geistes ist Gott. Nichts von all dem, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, hat Bestand. Nur er alleine hat Bestand.
Während man im ersten Jahrtausend vor Christus im Orient die biblischen Texte zusammenstellt, wachsen in Indien die Schriftsammlungen der Veden und der Upanishaden. In ihnen spiegelt sich eine beeindruckende Suche nach dem geistigen Urgrund allen Seins. Besonderen Ausdruck findet sie im Advaita, der mystischen Lehre des Hinduismus. Ihr zufolge ist die Seele jedes Lebewesens, Atman, eins mit dem alles umfassenden göttlichen Weltgeist, Brahman. Oft wird diese Seele auch als Atem oder Hauch beschrieben, der von Brahman ausgeht.
Wenn wir in die Tiefe eines jeden Wesens hinabsteigen könnten, eines Senfkornes, eines Blattes, einer Blume, würden wir immer wieder auf das ewige Geheimnis stoßen. Jenseits der Moleküle und Atome, jenseits der lebendigen Zellen mit ihren Genen und Chromosomen, ist eine Lebenskraft am Werk. Ständig quillt sie aus dem Seinsgrund des Vaters. Ständig entspringt sie aus seinem Licht. Und ständig fließt sie zur Quelle der Seligkeit zurück.
Der englische Benediktiner Bede Griffiths zeigte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts fasziniert vom Hinduismus. Er und einige Mitbrüder bauten im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu eine spirituelle Lebensgemeinschaft auf, den Ashram von Shantivanam. Er liegt unter hohen Eukalyptusbäumen und Kokospalmen am Ufer des Flusses Kaveri. Hier bringt man bis heute den Hinduismus und das Christentum in Austausch. Denn Bede Griffiths war überzeugt,
Gott ist im christlichen Verständnis nicht eine Person. All unsere Begriffe von Gott, wie Vater, Sohn und Geist, sind nur Projektionen. Jenseits all dieser rationalen Begriffe ist Gott, der Vater, einfach der Ursprung, die Quelle, das Eine. und von diesem einen geht alles aus. Das Wort und der Geist gehen aus dieser einen Quelle hervor.
In der kleinen Kirche des Ashrams von Shantivanam liest die Gemeinschaft während der Gebetsstunden in der Bibel und rezitiert Texte aus den Veden oder den Upanishaden.
Wie Flüsse und Ströme ins Meer eintreten, so geht ein weiser Mensch in die göttliche Weisheit ein, in Brahman, in den Geist, der alles umfasst.
Im Hinduismus steht der Begriff Brahman für das oberste Weltprinzip, ja für den Urgrund allen Seins, der in der gesamten Schöpfung wirkt. Seine Funktion sei mit der des Heiligen Geistes in der christlichen Kultur vergleichbar, meint Bede Griffiths.
Es ist wundervoll zu sehen, wie sich einige Grundgedanken in den großen religiösen Traditionen entsprechen. Im Hinduismus sagt man, dass das Universum keinen Bestand aus sich selbst heraus hat. In diesem Sinne ist es nur Illusion, Maya. Aber durch seine Beziehung zum Göttlichen, dem Brahman, erhält es Wirklichkeit. Den gleichen Gedanken finden wir interessanterweise im christlichen Mittelalter bei Thomas von Aquin. Das geschaffene Universum hat nur Existenz durch seine Beziehung zu Gott und dessen Geist. Ähnliche Überlegungen gibt es auch im Mahayana-Buddhismus und sogar in der islamischen Mystik der Sufis. Man kann also sagen, dass es sich hier um eine wirklich universelle Einsicht handelt.
Die große spanische Mystikerin Teresa von Avila schrieb im 16. Jahrhundert:
Durch eine Art geheimen Anhauch spüren wir deutlich, dass Gott der Seele Leben gibt. Dieser Anhauch ist oft so stark, dass überhaupt nicht daran zu zweifeln ist. Gott weilt im Inneren der Seele. In der allerinnigsten Mitte, ganz unten, in einer Tiefe, die ich nicht beschreiben kann.
In ihren Büchern schildert Teresa die demütige Suche nach Gott ebenso wie die ekstatische Freude, ihr Ziel zu erreichen.
Wer sich Gott nähert und sich mit ihm verbindet, wird ein Geist mit ihm.
Einmal pro Woche kommt im Norden des Iran, in der Provinzstadt Sanandaj, die örtliche Sufi-Gemeinschaft zusammen. Bei den Treffen liest man gerne die Texte von mittelalterlichen muslimischen Mystikern wie Jalaluddin Rumi.
Dein Sehvermögen ist begrenzt. Schließe die Augen und schau mit den Augen des Geistes. Gottes Sehvermögen für das Unsere. Was für ein Gewinn. Mit seinem göttlichen Geist findest du alles, was du suchst. Und mehr.
Die Sufi kommen aus allen Schichten. Viele arbeiten im sozialen Bereich. Ihr geistlicher Führer, Scheich Hashemi, erläutert:
Sufism is the what we call the spiritual dimension of religion.
Der Sufismus ist die spirituelle Dimension der islamischen Religion. Es ist ein Weg, auf dem es darum geht, eins mit sich selbst zu werden und Frieden zu erlangen. Zuerst mit sich selbst, dann mit der Gesellschaft und schließlich mit Gott. Unsere Botschaft ist eine Botschaft der Liebe. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er liebt alle Kreaturen. Diese Nachricht von Gottes alles umfassender Einheit, Wahrheit und Liebe möchten wir in die Gesellschaft hineintragen. Eine der Hauptaufgaben, die wir uns als Sufi stellen, ist daher, unser Herz von allen Unreinheiten zu befreien.
Denn letztlich, so der Scheich, sei das Ziel aller Bemühungen eine geistige Begegnung mit Gott, Allah. Im nicht endenden Gebet, schreibt Jalaluddin Rumi, erfährt der Mystiker Gottes Gegenwart.
Suche Gott. Doch weshalb suchen? Er ist hier, näher als dein Atem. Du kannst ihn vom Kopf bis in die Zehen spüren.
Professor Amer Al-Hafi unterrichtet in Jordanien die Geschichte der Mystik und des interreligiösen Dialogs. Bei seinen Studenten sei das Fach beliebt, versichert der muslimische Gelehrte.
Unsere wahre menschliche Identität ist eine geistige. Sie ist ein Geschenk Gottes. Als Moslem würde ich sagen, ich lebe aus dem Geist Gottes. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo sich Muslime und Christen treffen können. Aber leider haben wir in unserem Alltag heute oft dasselbe Problem. Wo finden wir den Geist Gottes? Wie können wir ihm überhaupt noch begegnen? Gott stirbt nicht an dem Tag, an dem wir nicht länger an eine persönliche Gottheit glauben. Aber wir sterben an dem Tag, an dem das Leben für uns nicht länger vom Glanz des Wunders durchstrahlt wird, von Lichtquellen jenseits aller Vernunft.
Sätze des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld. Sie schildern die heutige Lage in vielen modernen Industrienationen. Denn nach der technischen Revolution im 19. Jahrhundert schienen religiöse und wissenschaftliche Welterklärungen kaum noch vereinbar. Geist und Materie wurden schrittweise zu getrennten Wirklichkeiten. Schließlich riss der Dialog zwischen Religion und Naturwissenschaft ab. Einen der ersten Versuche, die Kluft zu überbrücken, wagte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Teilhard de Chardin. Der französische Jesuit war selbst Naturwissenschaftler. Er forschte als renommierter Geologe und Paläontologe rund um den Globus und erkannte:
Die Wurzeln unseres Seins tauchen in die unergründliche Vergangenheit hinab. Welch ein Geheimnis sind die ersten Zellen, die eines Tages vom Hauch unseres Geistes beseelt wurden. Eine Erklärung des Universums, wenn sie befriedigen soll, muss der Innenseite der Dinge ebenso gerecht werden wie ihrer Außenseite, dem Geist ebenso wie der Materie.
Teilhard verknüpfte biologische Einsichten mit theologischen und kam zu dem Schluss: Die Schöpfung ist ein fortschreitender Prozess, in dem Geist und Materie unablöslich miteinander verbunden sind. Mehr noch.
Geist und Materie sind gar nicht zwei Dinge, sondern zwei Zustände. Zwei Gesichter ein und desselben kosmischen Stoffs.
Die Vision Teilhards wird inzwischen durch Erkenntnisse der modernen Quantenphysik bestätigt. Denn mit zunehmender Präzision der Messgeräte können Naturwissenschaftler beobachten, dass winzigste Materiepartikel, wie Atome, sich stets noch weiter zerteilen lassen. Letztlich lösen sie sich in einem Energiefeld auf, das alles Seiende durchflutet, meinte der 2014 verstorbene Atomphysiker Hans-Peter Dürr.
Am Anfang ist nicht die Materie, die so schön nebeneinander steht, jedes Materiestück eine Welt für sich, narzisstisch, egoistisch. Der Materiebegriff ist nicht etwas, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was da ist, ist Verbindung, Verbindung und Verbindung. Und jetzt fängt es schon an, dass wir Schwierigkeit mit unserer Sprache haben. Wie soll ich das ausdrücken, dass es eine Verbindung gibt? Und dann gibt es praktisch keine Worte in unserer Sprache. Aber es gibt einige, die dem eigentlich am nächsten kommen. Wir haben die Bezeichnung Geist, ja? Geist ist etwas, was offen ist. Es ist die Offenheit. Es sagt, alles hängt zusammen.
Teilhard de Chardin identifizierte, seinem Glauben entsprechend, den Geist mit dem Geist Gottes. Hans-Peter Dürr war sich stets darüber im Klaren, dass solche Aussagen über die Möglichkeiten naturwissenschaftlichen Erkennens hinausgehen. Doch er wagte die Überlegung:
Das findet man ja auch in den religiösen Schriften immer wieder. Du kannst Gott in allem sehen, der kleinsten Blume überall. Ich kann es immer wieder erfahren, immer wieder begegne ich dem. Das Geistige füllt eigentlich das ganze Weltall auf. Und deshalb sind wir eigentlich immer schon in diesem Geist. Und ich würde sagen, diese allgemeine Verbundenheit, das ist auch das, was wir Gott nennen.
Die Vorstellung von einem geistigen Energiefeld, das die Welt durchströmt und gestaltet, ist auch für die moderne Theologie eine Herausforderung. Der evangelische Systematiker Wolfhard Pannenberg hat versucht, sie aufzugreifen und kommt zu dem Schluss:
Der moderne Feldbegriff entspricht weithin den antiken Lehren vom Heiligen Geist. Die Deutung des geistigen Wesens Gottes als Feld steht dabei nicht in Konkurrenz zu physikalischen Größen, sondern bezeichnet ein geistiges Feld, das durch die Naturkräfte hindurchwirkt.
Die Einsichten der Quantenphysik zeigen nicht zuletzt erstaunliche Parallelen zu den Gedanken des Buddhismus. In einem alten buddhistischen Meditationstext, der Herzsutra, heißt es:
Alle Phänomene sind nur Erscheinungsformen. Der Erleuchtete lebt aus dieser Weisheit, frei von jedem Hindernis im Geiste.
Die Formulierungen der Sutra, die viele buddhistische Ordensleute regelmäßig zitieren, spiegelt das Weltbild Buddhas. Der koreanische Gelehrte Yoon-hae Yoon erläutert es so.
Alle Teile und Stoffe in der Welt stehen nach buddhistischen Vorstellungen in einem ständigen Austausch. Sie bilden ein Ganzes. Die Welt ist wie eine Strömung, wie das Wasser eines Flusses, das dahin fließt. Sie besteht aus Bewegungen, aus sich wandelnden geistigen Formationen. Demnach hat kein Objekt, das wir in der Welt wahrnehmen, für sich allein Bestand. Jedes einzelne Element ist nur ein Vorgang innerhalb des Ganzen. Ein Prozess, der sich beständig verändert.
Das Ziel jedes Buddhisten sei, den eigenen Geist so zu schulen, dass er diese Wahrheit erkennt und akzeptiert, erklärt der birmanische Mönch Venerable Dhammasami. Er lehrt an der Universität Oxford buddhistische Philosophie.
Unser Geist ist die stärkste Kraft, über die wir verfügen. Und er hat die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind Ruhe und Konzentration. Um unser Bewusstsein zu vervollkommnen, nutzen wir Buddhisten deshalb die Meditation. Wir haben nämlich festgestellt, wenn wir unseren Geist nicht zum Guten erziehen, kann er sehr destruktiv werden. Für uns selbst und für andere.
Denn dem menschlichen Geist fällt es schwer, seine Vergänglichkeit zu akzeptieren. Um die eigene Existenz zu verteidigen, entwickelt er negative Haltungen wie Machthunger, Gier oder Aggressionen, erläutert Venerable Dhammasami. Erst in der Meditation lernt ein Mensch, solche Empfindungen zu erkennen und ihnen mit einer alles durchdringenden Liebe zu begegnen. Das Bewusstsein wird dabei verwandelt, weiß der buddhistische Mönch. Es öffnet sich schrittweise für die absolute Wahrheit, in der es lebt.
Wenn du so weit gekommen bist, kann dir die Erleuchtung zuteil werden, die das Ziel jeder buddhistischen Meditation ist. Alles wird dann in deinem Bewusstsein positiv. Nichts bringt dich noch aus der Ruhe. Du siehst in jedem Objekt die Energie der ganzen Welt. Dein Egoismus ist verschwunden. Dein Geist wird nicht mehr destruktiv.
Die Sutra des liebenden Mitgefühls, die sogenannte Metta-Sutra, bringt es auf den Punkt.
Strebe danach, deinen Geist von Schranken zu befreien. Strebe danach, zu allem Seienden Güte zu entfalten. Diese Haltung des Geistes ist göttlich.
Auch in christlichen Klöstern sind spirituelle Übungen von jeher fester Bestandteil des Lebens. Durch Gebet, Meditation und Kontemplation öffne ein Christ seinen Geist für Gott, erklärte der Gründer der ökumenischen Kommunität von Thésée, Roger Schütz. Der reformierte Theologe und seine Freunde legten vor genau 70 Jahren, im Frühjahr 1949, in Burgund das Versprechen ab, in klösterlicher Gemeinschaft zusammenzuleben.
Ziel unseres geistigen Ringens ist, das Geschöpf in dauernder Verbindung mit dem Schöpfer zu halten. Ein Mensch antwortet auf die Gnade Gottes, indem er seine ganze Person dem Geist Gottes und seinem Wirken anvertraut.
Heute ist Thésée vor allem für seine internationalen Jugendtreffen bekannt. Tausende von jungen Menschen aus aller Welt schließen sich Tag für Tag dem Gebet der Brüder in der schlichten Versöhnungskirche an. Kerzen, Tücher und Ikonen geben dem Innenraum eine warme Atmosphäre. Man bekomme während der Gebetsstunden ein Gefühl für das Wirken des Geistes, versichert der Stuttgarter Theologe Bruder Alois. Er leitet die Gemeinschaft in Burgund als Prior seit dem Tod von Frère Roger 2005.
Die gemeinsame Stille im Gebet ist vielleicht die Mitte dieses Gebetes, wo wir einfach in Stille vor Gott da sind, mit einer großen Vielfalt von Ländern, Kontinenten, Konfessionen. Wir wollten gerne, dass alle, die in die Kirche kommen, spüren, Gott empfängt mich. Gott ist lebendig. Auch wenn wir nur ganz wenig von ihm verstehen, ich kann mich auf eine Beziehung mit Gott einlassen.
Die geistige Kraft, die in dieser Beziehung wirkt, hat Frère Roger so beschrieben.
Unser inneres geistiges Leben gipfelt darin, dass wir in der Kontemplation die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Seine Liebe ist kein leeres Wort, sie ist beständige Gegenwart. Durch den Heiligen Geist, Gott, lebst du in mir.